Okay, wir sind in Nehemia 5. Die Mauer wird weitergebaut. Trotz Anfechtung und trotz Druck, trotz Feinde und Belagerung. Das Volk hier ist gerade ziemlich arm. Wir heute sehen, so ein, sind in Hunger und haben keine Möglichkeit, irgendwie ihr Land zu bewirtschaften oder ihre, müssen ihre Kinder als Sklaven geben oder haben zum Teil schon. Und bevor es jetzt mit der Mauer weitergeht, so ein, oder mit den Kämpfen der Feinde, räumt Gott jetzt erstmal auf, so im inneren Kreis. Ne? Und der Feind im Inneren ist immer schlimmer als der Feind außerhalb. Ne, das ist in allem so, so ein, auch in der Gemeinde. So ein, ne, und lass uns mal lesen. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihre Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. In Vers 7 sehen wir, dass das die Vornehmsten, die Vorsteher sind. Und wir haben in Kapitel 3, Vers 5 schon gesehen, so die Reichen, die arbeiten nicht mit an der Mauer. Ne, trinken ihr Weinchen, essen ihr Lämmchen, so ein Füße hoch und gucken zu. Ja, so wie bei uns. Ne? So ein, und es ist halt schlimm, weil die Reichen werden hier reicher, die Armen werden ärmer. Nur es gibt keine Rettungsleine oder keinen Weg daraus. Ne? Aber das Volk ist so sehr in Not, dass es anfängt halt zu rebellieren. Ne? So ein auszuschreien, so die Not laut zu machen. Und etliche sprachen, Vers 2, wir, unsere Söhne, unsere Töchter sind viele. Und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen, ja, und wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und wir unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen, ja, und wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König überhaupt die Steuer zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen, und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden. Und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und unsere Weinberge bereits anderen gehören. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, da wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und die Vorsteher zurecht. Und ich sprach: Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Kapitalismus. Laut Mose war Kapitalismus verboten für das jüdische Volk. Es war in Ordnung, sich irgendwie, wenn man nicht zahlen konnte, sich oder seine Familienangehörigen als Sklaven zu geben, damit die diese Schuld abarbeiten. Ne? Aber in Mose hat Gott auch gesagt, aber nur maximal 7 Jahre danach sind alle Schulden frei und dürfen wieder an ihre Häuser gehen. Ne? Nach 7 Jahren müsst ihr die Schuld erlassen. So, und das ist ziemlich gerecht und gut, ne? Weil selbst die Ärmsten, die überhaupt nichts haben, außer Schulden, hatten so die Möglichkeit, nach 7 Jahren wieder frei zu sein und wieder zu leben. Ne? Aber die Vornehmen hier haben das vergessen, ne, und arbeiten in ihrem Bauch, und das ist halt das Schlimme, ne? Und ich meine, wenn ich mir das so angucke, so wird doch Deutschland regiert, ne, oder Europa. Eigentlich fast überall läuft das so nach dem Prinzip, dass die Reichen halt reicher werden und ne, die wirklich nichts haben, überhaupt keine Chance haben, irgendwie wieder auf den grünen Ast zu kommen, ne? Das finde ich ziemlich ungerecht. Also ich persönlich hasse es, im Kapitalismus leben zu müssen. Ne, weil für mich ist das halt super ungerecht. Ne? Und Gott findet das auch ungerecht und hat einen genauen Plan gegeben, wie das zu handhaben ist im Gottesvolk. Ne? Und sein Herz ist halt immer für sein Volk. Ne? Und Nehemia macht jetzt wieder Ordnung hier. Und ein Riesenproblem bei den Vornehmen hier ist nicht nur, dass sie nicht mitarbeiten und für ihren Bauch leben, sondern in Kapitel 6 sehen wir das dann, sie standen auch in nahen Kontakt mit Tobija. Da war eine Außenpolitik. Die Feinde, ne? So die, die Israel bedrängen und verhindern wollen, die Mauer zu bauen, mit denen schreiben sie hin und her und werden bezahlt und so weiter. Machen Geschäfte dort, ne, und beuten somit ihr eigenes Volk noch weiter aus. Ne, so ein, und versuchen auf beiden Seiten irgendwie vermögender zu werden. Ne, und ich muss da dran denken, was Jesus gesagt hat in Lukas. Lukas 12, Vers 13 war das, glaube ich. Ja. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hatte mich zum Richter oder zum Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandens Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes, der hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich denn jetzt tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und eine größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss mal und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ja, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ja. Im Grunde, was Jesus hier lernen will, ist, mehr zu haben bedeutet nicht reicher zu sein. Ja. So ein und ich merke das jetzt so mit dem Häuschen zum Beispiel, ganz praktisch. Bevor das überhaupt so in die Richtung ging, ne, dass man unterschreiben konnte, so ein, kannst du dich noch erinnern, unsere Gespräche, ne, so ein, diese Habsucht an Dingen, ne, so ein, diese Vorstellung, Schätze zu finden und sich anzueignen und aufzuhäufen, ne, so ein, weißt du, und dann hast du das und dann wurde eingebrochen jetzt, ne, so ein, und etliches wurde auch rausgeholt, ne, und ne, wo ich halt da saß und dachte, diese ganze Zeit und Kraft, die ich da verschwendet habe in der Angst, irgendwas nicht besitzen zu können, ne, so ein, hat so viel geraubt und hat mich so arm gemacht in einer bestimmten Zeit, ne, wo ich jetzt sehe, wir können es eh nicht festhalten, ne, so ein, all den Besitz, den ich oben habe, all die Dinge, die mir vielleicht wertvoll sind, ne, wenn es brennt, sind sie weg. So ein, ne, und jemand, der nichts hat oder nur einen Koffer hat und davon lebt, so ein, ne, der hängt halt an den Sachen, die da drin sind. Ne? So ein, und schleppt das mit sich rum und verteidigst. Ne? Egal was, ob du nur viel hast oder ob du ganz wenig hast, unser Herz hängt halt schnell an den Dingen. Ne? So ein, und wenn es nur meine Lieblingshose ist. Ich hatte schon so viele Lieblingshosen in meinem Leben oder Lieblings-T-Shirts. Die sind alle kaputt mittlerweile, passen nicht mehr. Ne? So ein, weißt du, und dieses ganze Zeug ist halt, denke ich, da zum Genießen. Ne? Aber wenn mein Herz dran hängt und daraus was Wertvolles macht, ne, dann ist es halt eine Illusion und eine Verschwendung. Ne? Und so kann es halt auch passieren, dass wir in unserem Alltag, wo wir Geld verdienen müssen, wo wir uns Dinge sammeln, ist ganz menschlich und natürlich, wo wir aber einen Blick verlieren können und dann bauen und leben und werken für zum Anhäufen. Ne? Und es ist eine Freiheit da drin, wenn man sich lossagen kann. Denn ich merke das jetzt so, wer mehr besitzt, der hat auch höhere Kosten, hat mehr Sorgen, ne? Und größere Verlustängste, ne? Es ist befreiend zu sagen, so ein, okay, ich genieße das, was ich habe, aber wenn du es nimmst, dann gut. Ich lebe nicht für die Dinge, die ich habe. Ne? Wenn du ein ordentliches Gehalt hast, genieß das und sei froh, ne, dass du dein Geld so schön ausgeben kannst, wie du willst, für was du willst. Ne, aber vertraue nicht darauf, so dass das irgendeine Sicherheit ist. Ne? Weil ich habe so viele Geschäftsmänner durch meine Eltern kennengelernt und Geschäftsfrauen, die echt viel besessen haben, ne, aber dann war es auf einmal weg, weil der Betrieb pleite gegangen ist, so die Wirtschaft krachen in dem Bereich. Ne? Dann kriegen sie Hartz IV. Wo sie vorher ein Lamborghini gefahren sind. Das sind so diese ganzen Dinge hier der Welt und es ist eine Versuchung. Und diese Habsucht oder Geldgier, so ein Paulus sagt, es ist der Wurzel allen Übels. Weil wir unser Herz so schnell an diese Dinge oder an diese falschen Sicherheiten irgendwie reinlegen, wo wir denken, wo wir uns selbst Sicherheit bauen. Und Vergnügen oder Zufriedenheit, aber die ist halt nicht beständig. Ne? Und ich finde es schön, wie Christus hier endet. Ne? Der nicht reich ist für Gott. Ne? Und das ist dieser Reichtum hier, den Nehemia wieder bauen möchte. Ne? Habsucht ist eine Sucht. Ne? Und bei einer Sucht ist es so, dass du eine Sucht beherrscht dich. Das ist eine Sache, wo du mit allem drumherum lebst und was eingewoben ist, ne? Was du befriedigen musst, aber dich nie befriedigt. Deswegen ist es eine Sucht. Würdest dich befriedigen, würdest du aufhören damit, weil dann bist du ja satt, ne? Aber es ist ein endloses Loch, so, das kann nicht gefüllt werden, ne? Und jeder, der sich mit Sucht auskennt, und ich denke, jeder von uns ist süchtig. Jeder von uns hat irgendeine Angewohnheit, die ihn beherrscht oder bestimmt, ne? Und wenn es nur ist, naja, ist egal, ne, und diese Sucht war auch hier bei dem Vornehmen, und ich bin Gott dankbar, dass er uns deswegen nicht verurteilt, wenn wir süchtig sind, ne, sondern, dass Gott halt reinspricht und uns die Augen dafür öffnet und zeigt so, hey, mach dir überhaupt nicht so einen Stress damit, sondern lass da lieber los. Räum da auf, so, weil das ist eine Sache, die dich krank macht. Ne, und es ist eine Sache, die andere krank macht und verletzt. Und es tut gut, sich zu befreien und zu sagen, so, ich möchte reich werden in Gott. Weil wir kennen die Agape-Liebe, wer reich ist in Gott, so in der Gottesfurcht, der macht andere reich. Der hat was zu geben und der gibt's. Und ich meine, jeder von uns hat schon mal irgendjemandem Geld gegeben, so der in Not war oder so, aber das hilft halt nicht. Weil spätestens am nächsten Tag ist das Geld eh wieder alle, ne, und man braucht mehr. Es ist auch so ein endloses Loch, das ist keine Hilfe. Ne? So hast du aber jemanden, der seinen Platz in Christus durch dich gefunden hat, und Ruhe findet im Gottvertrauen und in seiner Führung, und dann hast du ihn wirklich reich gemacht, weil dieser Mensch dann da sitzt und sagt, ja, mein täglich Brot gib mir heute. Ne? Gib mir das, was ich brauche, um zu existieren. Und Gott gibt, das hat er versprochen. Ne? Man muss nur fragen und glauben. Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ja, ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, so weit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Nehemia war ein sehr reicher Mann. Das sehen wir heute noch im Text weiter. Der hat in Babel ordentlich Geld verdient, ne? Und die Reise hier, die Verkostung und so weiter, bezahlt er von seiner Tasche. Ne? Nimmt kein Gehalt als Statthalter, was man eigentlich hätte machen dürfen, ne? Sondern er ist hier einfach und dient dem Volk und Gott. Ne? Ist ein tolles Herz und er hat mit seinem Geld die Weggeführten freigekauft, dass sie wieder zurück können, ne? Weil die waren ja Sklaven oder ne, bei irgendwelchen Herren und so, und die Herren haben ja nicht gesagt, so, okay, die wollen jetzt Jerusalem wieder zusammenbauen, okay, so. Ne? Nee, das musste entlohnt werden, ne, mit Geld. Und Nehemia in seinem Reichtum, in seinem finanziellen Reichtum, so ein, weißt du, er hat einen ganz anderen Blick, so ein, er ist reich an Gott, ne, nicht nur an Geld, sondern, und er nimmt seinen Reichtum und investiert an der richtigen Stelle. Nicht für seinen Bauch, um fetter zu werden, sondern für das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Ne. Das ist eine Investition, die wir tun. Jesus hat gesagt, wir sind Verwalter nur von dem, was wir besitzen. Ne. Weil als wir zum Kreuz gegangen sind, haben wir unser Ohr ans Holz gelegt, so, und er hat dieses neue Leben durchfropft. Ne. Wir sind zu ihm gekommen und haben gesagt, so, ja, ich möchte einen lebenslangen Bund, einen ewigen Bund mit dir. Ich werde ewig dein sein und du wirst ewig mein Herr sein, so, mein Leiter und der vorangeht und dem ich folgen werde. So, das, was du willst, das werde ich suchen und das werde ich tun. Ne? So, und so hat er jedem von uns unterschiedliche Sachen anvertraut. Ne, ob jetzt Gaben oder ob was Physisches, Finanzielles oder sonst irgendwas, Zeit oder so, aber wir alle sind im Verwalterdienst, ne, und an uns liegt es, ob wir treue Knechte sind oder faule Knechte. Ne. Und ich kann den echt nicht richten oder so, ne. Ich meine, der hat zu viel, das war ein super Jahr, ne. Die Früchte sind da einfach gewachsen, 70-fach. Von dem, was er gestreut hat, so, ne, und ich kann das verstehen, so, dass er sagt, so, naja, jetzt setze ich mich zur Ruhe, erstmal ein paar Jahre, ne, Faulheit, so, und genieße meine Ernte, so, würde ich vielleicht auch so tun, ne, so, ne, aber was wir halt nicht vergessen dürfen, so, wir sind halt nicht wie die Welt. Wir sind in der Welt, aber wir gehören halt nicht mehr dazu. Und wir haben bestimmte Prioritäten, so die wir empfangen haben in Gott. Und klar sind wir alles Mütter oder Väter oder Angestellte, Schüler oder was auch immer. Und haben so ein weltliches Leben und weltliche Gedanken, um die wir uns drehen. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, so woran wir wirklich bauen. Wozu wir eigentlich berufen sind und worum es wirklich geht. Wer den Blick dafür verliert, so ein, macht sich arm. Und so ist es schon wichtig, dass ich hinterfrage vielleicht oder ab und zu halt komme, ne, wenn ich reich werden will an Gott. Ich muss ja nicht. Keiner von euch ist gezwungen, Gottes Willen zu suchen oder in sein Reich zu investieren oder in seinen Nächsten. Wir haben alle die Freiheit bekommen, egoistisch zu leben und zu denken, ne, andere kümmern sich um die. So, ne, mir ist es jetzt zu viel, ich habe meine eigenen Probleme, ich kümmere mich um mich, fertig. Ne? Oder ich habe es verdient, mir mal Luxus zu gönnen, so ein faul zu sein, so ein, die Freiheit haben wir. Ne? Und da muss jeder für sich halt in sein Herz gucken. Ne? Ich für mich, ich weiß, ich bin unzufrieden, wenn ich so denke und so lebe. Ne? Ich will reich sein in Gott. Das ist ein tiefes Verlangen, das ich habe. Ich möchte andere reich machen. Das ist auch ein tiefes Verlangen, das in mir brennt. Ich sehe zwar meine Faulheit und ich sehe auch meine Selbstliebe und ne, meine Habsucht und so für mich zu regieren und zu leben, so, aber das schwingt halt bei. Ne? Und ich denke, jeder, der von Neuem geboren ist, und jeder von euch hat das genauso in sich, diesen Wunsch hochzubringen, ne? So reich zu sein und sich Schätze zu sammeln im Himmel. Ne? Nicht nur, weil Gott das mag, weil man Gott damit gefallen will, sondern ich denke, das ist ein Zeichen der Liebe, so dass man einfach diesen Wunsch hat, so ein Segen zu sein. Das Licht selber muss ja nicht für sich scheinen. Das Licht scheint immer nur für andere. So, wir sind das Licht der Welt. So, ne? So, ich brauche nicht für mich strahlen. So, ich habe meinen Gott und der öffnet mir meinen Blick. Ne? Aber ich will Licht sein, damit andere sich nicht anstoßen in der Dunkelheit, ne? Sondern einen Blick kriegen. Das ist was Wundervolles. Ja. Und so sehe ich mein Leben auch als nicht nur als Gottesdienst für Gott, um ihn zu loben und zu preisen, zu ehren, und sondern sehe mein Leben auch darin als Berufung, Bestimmung Reichtum zu geben, wo kein Dieb kommen kann und den klauen kann. Andere zu beschenken mit was Wertvollen und mit Früchten, die nicht von Motte oder vom Alter oder von irgendwas Physischem bestimmt sind, ne, und zerstört werden. Das ist was Wertvolles, was wir zu geben haben, und das ist für mich eine wichtige Lehre und ein wichtiger Blick, den ich haben muss und der mir persönlich gut tut. Weißt du, wir sind Christen, aber ich schäme mich nicht dafür mehr. Ne? Weil wir haben was zu geben, was die anderen so nicht kriegen und empfangen können. Ne, was Philosophie und Psychologie niemals schenken kann oder irgendwelche selbstgemachte Religiosität. Ne? Wir haben Wahrheit, die wir sprechen können, und Menschen werden satt und kriegen einen Ausweg. Und ich bin Gott, und ich werde es mein Leben lang hoffentlich sein, so dankbar für die Menschen, die er mein Leben gestellt hat, bevor ich ihn kannte. Ne? Und die wirklich eine andere Welt gepredigt haben, als ich kannte. Die überzeugt waren und voller Stolz davon erzählt haben, von diesem schmalen Weg. Weil für mich war es der Ausweg. Ich habe einen Ausweg gesucht, und da habe ich ihn ganz klar mit Überzeugung und Glauben gefunden und mit Freude das hat mich umgehauen, weil ich habe gesagt, ja, das will ich. Danach habe ich gesucht. Und diesen Weg werde ich gehen. Ich wurde nicht enttäuscht. Ja. Es ist wichtig, dass wir unseren Glauben bauen, ne? Diese Mauern, diese Türen, unsere Gottesfurcht und Heiligung. Aber wir dürfen nicht vergessen, für was und für wem. Ne? Und viele Christen fallen da Satan in den Leim. Ne? So wie du gesagt hast, bei der Gemeinde, die ihren Glauben bauen und ihre Ordnung, die Türen und so weiter, bauen ihr Leben lang als Christen. Aber nur um sich reich zu machen, um sich schön zu machen und sich sicher zu machen. Ne? Aber wir können Gott überhaupt nicht mehr gefallen, als wir es jetzt gerade tun. Und das ist eine wichtige Sache, die wir halt nicht vergessen dürfen. Morgen gefällst du Gott nicht mehr als heute. Denn er sieht von dieser Gerechtigkeit her, die wir ja anstreben im Glauben, da sieht er seinen Sohn, Christus. Und es gibt nichts Gerechteres als ihn. Wir haben vorhin gesungen, du bist wunderschön. Das kann man entweder singen oder man kann sich Gedanken machen, ja, warum ist er denn schön? Was ist denn an ihm so wunderschön? Und wer anfängt, darüber nachzudenken, okay, warum bist du so schön und was ist so schön an dir, so, der wird sich verlieben und immer mehr erkennen, so, wie wunderschön er wirklich ist. Das ist eine Überzeugungssache. Was in deinem Herzen ist, so, das sind deine Schätze. Und ich, für mich, möchte wirkliche Schätze sammeln, die wirklich wertvoll sind. Ich bin dankbar, dass Christus mit uns auch ins Gericht geht, so wie Nehemia hier mit dem Vornehmen und mit den Vorstehern. Ne? Und das tut er. Ne? Und wenn du dich ertappst, vielleicht, dass du eher gerade so einer von dem Vornehmen bist, ne? Dann brauchst du dich auch nicht schämen. Dann ist halt die Sache so, was machst du damit, mit der Erkenntnis? Ja. Da waren diese zwei Leute im Tempel, einmal dieser Zöllner, dieser Sünder, der überhaupt nicht gerecht ist, so, und einmal dieser Pharisäer, der wirklich gerecht ist. Seine Mauern sind stark und sein Glaube, ne, der kann kontrollieren und sich selbst beherrschen, so was in sein Leben reinkommt und was nicht. Ist der betet laut und der Geld gibt und der im Tempel dient und dem Volk dient, ne, der sein Leben damit investiert, so einen Gott zu erkennen und die Bibel zu lernen. Und der ist stolz drauf. Ist auch eine Menge Arbeit, Pharisäer zu sein. Kann nur stolz drauf sein. Ne? Dieser Pharisäer guckt halt abwertend auf diesen Sünder, der nichts anderes tut, als für sich selbst leben. Und jede Grenze irgendwie ausnutzt, um sich mehr zu bereichern an dem Geld der Armen. Ne? Und dieser Arme sitzt da, sei mir so nur gnädig. Und traut sich nicht hochzugucken. Und dieser Reiche steht da und sagt so, na, zum Glück bin ich nicht so wie der Gott. Und Christus guckt sich die ganze Szenerie da an, und muss halt lachen, ne? Und sagt halt, naja, das Gebet von diesem armen Sünder da, das wurde erhört. Der ist gerecht. Es ist wichtig, dass wir gucken, was unsere Hände tun und wie unsere Augen gucken. Ne? Mich beruhigt das zu wissen, dass ich nicht gerechter werden kann, weil ich dann weiß, okay, dann setzt mich Gott auch nicht unter Druck. Und dass es nicht Gnade ausnutzen, weil ich meine Gedanken im Herzen kenne und in meiner Seele so, die sagen, ich will gerechter werden. Ich bin unzufrieden damit so und ich will Christus ähnlicher werden. Und das beruhigt mich, soweit dann stimmt's. Ja. Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie und sprach, wir haben unsere Brüder, die Juden, die Heiden, haben wir, Vers 9, und ich sprach, was ihr da tut, das ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden, unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. Und dazu den Hundertsten, also 100% vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie, ja, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttet und leer. Und die ganze Versammlung, die sprach Amen und sie lobten den Herrn. Und das Volk handelte nach diesem Wort. Und es passiert was Wundervolles. Ich meine, das ist eine Menge Geld. Ne? Gerade in den schweren Zeiten für Israel dort, so für die Juden dort. Ne? Aber sie kommen und sie hören und sie kriegen schlechtes Gewissen und kriegen Mitgefühl und sagen, oh ja, das stimmt. Das ist nicht okay. Ne? Und sie tun Buße und geben alles zurück, ohne zu meckern, ohne zu fordern. Und das ist was Wundervolles, so, weil diese Gnade damals genau schon galt wie heute in Christus. Ne? Und so ist halt die Sache, wo ich halt kommen muss und der Heilige Geist kommt zu mir öfters so, ne, und spricht irgendwas an, wo ich dann da sitze, ne, und einfach dann sag, ja, da hast du recht. Und ich mich in dem Moment dann aber entscheiden muss, was tue ich damit? Mit der Erkenntnis. Ja. Einfach nur zu bekennen und selbst wenn es mit Gefühlen ist und man heult und alles so, ja, das stimmt, das war schlimm, so. Ne? Und man weiter so lebt, so, und das ist halt nicht Buße. Ne? Das ist eine Sache, die kann nicht vergeben werden. Auch wenn man umdreht, Buße tut, weil man erkennt und sagt so, ja, das ist nicht richtig, ich will da Sauberkeit wieder haben, um reich zu werden in Gott. Dann ist was Herrliches, weil das ist was, was Gott segnet. Und bei einer Sucht ist es halt so, dass du nicht einfach sagen kannst von heute auf morgen so, okay, jetzt höre ich auf. Vielleicht kommt man an so einen Punkt, aber das ist eine Menge Arbeit bis dahin überhaupt. Oder wie bei mir ein Wunder, wo ich zum Glauben komme und Gott sagt so, du hörst auf mit den Drogen. Das konnte ich nie. Ne, es gab keine Sekunde, wo ich nicht irgendwie drauf war auf irgendwas so, ne, aber Gott kam halt zu mir so und sagt so, okay, du hörst auf damit. Und bumm, war's weg. Ne, aber dennoch ist da eine Kluft so und irgendwas, es muss ersetzt werden mit irgendwas. Ne, und das Dumme ist so, dass wenn man es selber macht, man es mit irgendwas ersetzt, was nicht unbedingt besser ist. Ne, so wie ich wollte mit Rauchen aufhören, fange an mit Dampfen. Ne, hat geklappt. So für die Zeit, ne? Aber hat keinen Unterschied gemacht, ne? War ich ja züchtig nach Dampfen. Ne? Das ist halt die Sache, dann zu gucken, ne? Und das ist eben das Schöne, was ich gelernt habe, und ich muss viel aufgeben und werde noch viel aufgeben müssen von Dingen, die mich beherrschen, die einfach nicht gut tun. Aber was ich gemerkt habe, wenn ich bereit bin an dem Punkt, und wirklich sage, okay, Gott, ersetzt du das. Wenn Gott das nimmt, dann ersetzt du das mit was Wundervollem. Mit was es gut tut. Nicht nur mir, sondern auch meinem Umfeld. Ne? Es ist wichtig, dass wir an den Punkt kommen, wo wir halt sagen, wenn Gott uns die Augen öffnet, ne, was uns irgendwie einschränkt, so ein reich zu werden in ihm und andere reich machen zu können, so ein, wo man sagt, okay, Gott, das ist mein Wille auch, und dann ersetzt du das mit was Gutes. Ja. Gott macht das. Bei mir hat er die Drogensucht ersetzt mit der Sucht danach, ihn zu suchen. So ein Und ich finde es schön so, weil diese Befreiung ist auf einmal da und diese Sauberkeit so, ne, weil hier geht's ja nicht um die Mauer oder um die Stadt oder um irgendwas Wirtschaftliches oder Politisches, sondern hier geht's ja nur um die Menschen selber, die nicht leben können. Einfach weil diese Ungerechtigkeit da herrscht. Ne? Und auf einmal ist diese absolute Freiheit da, ne, und alle loben Gott und freuen sich. Und ich merke das bei mir, das ist kein tiefes Geheimnis, so, aber ich merke es immer wieder und immer wieder, wenn ich den Schritt tue, ist es für mich so, als ob sich ein neues Geheimnis offenbart hat. Ne? Wenn ich mich befreie und Gott wirklich was gebe, was mich hier in der Welt gefangen lässt oder mich weltlich macht oder Gott loslässt, sein lässt, so ein, wenn ich das meinem Gott gebe, ist eine Befreiung da und der Lobpreis ist da in mir drin. Ne? Ich bin frei im Gebet auf einmal wieder und frei im Lesen, frei im Denken. Ne? Und das ist eine Art Euphorie. So ein, wenn man Gott was gibt so ein, ne, und das nicht mehr hat und es einem nicht mehr kontrolliert, dass man am liebsten alles auf einmal geben will, was dämlich ist. Ne? So ein, weißt du, und genauso ist es auch bei uns so ein, die Sachen, die bei uns sind und die uns fernhalten vom Loben und vom Dankbarsein, so ein, schmeiß es raus. Christus hat gesagt, es ist besser, einäugig in den Himmel zu gehen, falls dein Auge dich irgendwie zur Sünde führt, so ein, ne, als gar nicht. Und wenn es deine Hand ist, ist es besser, einhändig in den Himmel zu gehen oder nullhändig, so ein, als gar nicht. Ne? Und wenn es deine Füße sind, die dich an falschen Plätzen tragen, so ein, ist es besser, mit Krücken in den Himmel zu kommen. Ne? Heißt natürlich nicht, wir sollen jetzt alles Physische von uns abschmeißen, weil da würden wir alle hätten wir Gottesdienst im Krankenhaus wahrscheinlich. So ein, aber es bedeutet einfach nur, wo Christus wirklich sagt, so, hey, das ist eine wichtige Sache, das ist ein Ding, das hängt an dir dran. Es ist eine Sache, die ist mit dir verbunden und fest. Aber es ist eine Sache, die kannst du lösen. Ne? Und es ist wichtig, dass wir uns davon lösen. Dieses Fromme ist wichtig. Nicht nur, weil es Gott Ehre gibt, wenn man fromm ist und es genießt, Zeit in der Gemeinschaft zu haben, Zeit zu beten und zu loben, Zeit mit der Bibel oder im Dienst für andere oder sonst was. Das gehört zur Frömmigkeit dazu, aber das sind nur Früchte, die rauskommen. Ne? Das Schöne bei der Frömmigkeit ist so, dass es uns satt macht und reich. Wer sein Leben in Ordnung hat, der schämt sich nicht, sondern ist voller guter Sachen, voller guter Gedanken. Ne? So diese Sehnsucht danach, sich auszustrecken, Gott zu leben, so ein, ist was, was einen heilt. Ne? Christus hat gesagt, glückselig seid ihr. Das ist Frömmigkeit. So in der Bergpredigt. Könnt ihr selber heute nochmal lesen, wen es interessiert. Aber das ist die Sache, die Gott sich für uns wünscht, dass unsere Seele glücklich ist. Und das ist auch das, was ich, wonach meine Seele sich sehnt, einfach zufrieden zu sein und dankbar und frei. Das ist diese Freiheit, in der wir berufen sind in Christus Jesus. Und es ist schade, dass wir das so oft wegschmeißen und verachten oder kleinachten, weil gerade da ist der Punkt halt, wo man frei werden kann und groß und reich. Ja. Acht auf deine Seele. Wenn sie glücklich ist, ist alles gut. Ja. So ein, wenn sie aber bedrückt ist und voller Angst oder voller Scham, so ein, dann komm zu Gott und sag, dann hol du das raus, was da verhindert. Ich sehe es nicht, ich weiß nicht was. Aber du weißt es, du kennst mein Herz. Befreie mich da. Mach mich da sauber, dass Platz ist für Sachen, die du da reinstellst in mein Herz. Auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Statthalters beansprucht. Also Nehemia hat kostenlos gearbeitet. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen sind, die hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schecke Silber, das sind 500 Gramm. Auch ihre Diener, die herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitz erwarben. Und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, 6 auserlesene Schafe, Geflügel und alle 10 Tage eine Menge verschiedener Weinsorten. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Und das ist ein wunderschönes Herz, weil seine Augen sind offen und zubereitet. Und bei ihm steht Gott im Mittelpunkt so und alles, was er tut und anfasst und macht so, ist zur Ehre von Gott und dient den Menschen. Ja. Und ich finde das Herz so schön, weil ne, das hier wäre die perfekte Möglichkeit, billig Land zu erben oder zu erwerben. Ne, die sind so arm, da verkaufst du für ein paar Brote ein ganzes Land. So, Nehemia hätte hier Immobilienmakler sein können. So, ne, der größte überhaupt. Aber das interessiert nicht, ne, weil er sitzt da und er arbeitet und schuftet an der Mauer mit seinem Leben. Eine Hand das Schwert, andere Hand der Meißel oder der Eimer, was auch immer. Das ist ein Streiter Christi und so möchte ich leben. Ne. Das ist eine Sache, so wie Christus gekämpft und gelebt hat. Nicht ausschauen davon, naja, wo kann ich noch ein bisschen Plus machen für mich? Sondern immer nur im Blick und im Herzen so, wie kriege ich Plus für denjenigen dorthin? Das ist Wundervolles. Und das Problem ist halt, unser Verstand und unser Herz streiten halt dagegen. Dieser alte Mensch. So, weil das eine Verlustrechnung ist, im Logischen. Und ich möchte keinen Verlust machen. Aber das ist eben dieses Wunderbare, wenn man in diese Frömmigkeit sich ausstreckt, sondern wenn man auf Christus fixiert ist und reicher wird in Gott, klarer wird im Blick und im Gedanken und im Herzen, dann erkennt man, was wirklich einen Wert hat. Ne? Und dann freut man sich an seinem Reichtum, den man sich da anhäuft im Himmel. Dann ist es eine Sache, wo man sagt, ja, das lohnt sich, so zu leben. Ich werde immer reicher, immer zufriedener, immer satter und immer fröhlicher, so ein immer dankbarer. So ein, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird Leben gewinnen. Ne? Und wer gibt, der ist der, der auch empfangen wird. 70-fach, 100-fach, 30-fach. Aber immer mehr, als er gibt. Herr, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um zu dienen, um zu geben. Du bist gekommen, um satt zu machen, um jeden Durst zu stillen. Du bist gekommen, um zu waschen und neu zu bekleiden mit einem Gewand, das so kostbar und so herrlich ist. Ja, du bist wirklich anders als wir. Obwohl du komplett Mensch warst, hast du doch das Herz des Schöpfers dabei gehabt. Und Herr, so will ich werden. Herr, ich möchte satt sein und meine Familie satt machen. Ich will die Gemeinde satt machen. Licht sein einfach für mein Umfeld. Herr, auch schon um der Heiden willen, die draußen stehen. Herr, das ist für mich immer noch ein Geheimnis. So dieses, dass man nur, wenn man loslässt und gibt, einfach Reichtum empfängt. Aber ich danke, dass du uns das lehrst, jeden Tag, Schritt für Schritt. Herr, mach uns reich in dir, so dass wir zufrieden sind und Vertrauen haben. Herr, ich danke, dass wir alles haben, was wir brauchen und dass du vorgesorgt hast. Ich danke dir auch, dass wir uns nicht fürchten müssen, was mal sein wird, wenn wir alt sind oder Not haben müssen über den Besitz, den wir haben, ob wir es verlieren könnten oder es jemand wegnimmt. Ich danke dir, dass du auch in dem Bereich uns frei machen willst, sodass wir einfach sehen, was wirklich gut ist. Hilf uns da, dass wir an den richtigen Stellen bauen und nicht faul werden. Ja, und dass wir bauen für die anderen. Ich danke dir, dass du in uns baust und dass du ja uns versprochen hast, dass wir auf jeden Fall gesegnet sind von dir, egal, auch wenn sonst keiner uns liebt oder uns dient oder was gibt. Ja, wir sind alle satt und wir dürfen es sein und ich bitte dich, dass du uns da hörst. Ja, bei all dem Zorn und der Wut und Verletzungen hier in dem Raum, bei manchen, so gib du da Gnade rein und Barmherzigkeit. Ja, denn nicht nur die Geldgier und die Habsucht, sondern auch die Bitterkeit und der Zorn und der Wut sind ein Krebsgeschwür. Hilf uns, dir zu vertrauen, dass du richtest und dass du, ja, dass du im Endeffekt dafür sorgst, so dass das gerecht wird. Ja, darauf freue ich mich. Bitte hilf uns, die Woche irgendwo dich zu sehen und wach zu sein. Und bewaffnend und fleißig. Ja, für unseren Bruder und unsere Schwester, die neben uns stehen. Ja, für all die Heiden, die noch draußen stehen und gar nicht wissen, warum sie reinkommen sollen. Ja, danke, dass du für alles sorgst und ja, dass wir genug haben werden. Stärkt unseren Glauben. Amen.